der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es geht heute um Diakonie, um das Dienen, um den Dienst im Reich Gottes, aber eben auch um den Dienst, der unserem Dienst zugrunde liegt. Und gerade von diesem Dienen, das Jesus an uns tut und zu dem Dienst, zu dem wir gerufen sind, davon handelt ein ganz wunderbarer Text aus Johannes 13, den wir hören wollen als Predigttext, Johannes 13, die Verse 4 bis 15. Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare Evangelium, das du uns jetzt schenkst, für diesen Sonntag, für dieses Wort, das du jedem Einzelnen von uns gibst. Wir wollen dich bitten für die Predigt, die sich Gedanken macht über die Bedeutung dieses Wortes, dass du sie segnen wollest. Wir wollen dich bitten für diese Predigt um deinen guten Heiligen Geist, auf dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, auf dass dein Wort in unserem Leben Frucht bringt. Amen. Liebe Gemeinde, es geht in diesem Text um das Dienen unseres Herrn Jesus Christus, was er aus Liebe an den Seinen getan hat. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: Der Liebesdienst Jesu. Und ich möchte, wie so häufig, über drei Punkte sprechen. Erstens der geschehene Liebesdienst, zweitens der angenommene Liebesdienst und drittens der weitergegebene Liebesdienst. Das erste, der geschehene Liebesdienst Jesu. Jetzt bin ich beim Kern all dessen, was Theologie ausmacht, beim Kern all dessen, was Glauben ist. Ich darf heute Morgen euch nochmal über das erzählen, was Grundlage unseres Glaubens ist. Der geschehene Liebesdienst in Jesu. Der großartigste Dienst, der jemals passiert ist. Nämlich, dass Jesus Christus dich und mich gewaschen hat. Gewaschen hat von aller Sünde. Diese Geschichte hier handelt davon. Wenn man das vordergründig liest, dann ist es nur eine Geschichte, die die Jünger aufruft, aktiv an dem Nächsten tätig zu werden. Das tut sie auch. Aber Jesus macht ganz deutlich hier im Vers 7, dass es hier um viel, viel mehr geht. Denn diese Zeichenhandlung, die er an den Jüngern und vor allen Dingen an Petrus vollzieht, ist nur vom Kreuz her zu verstehen. Sagt Jesus hier: du verstehst jetzt gar nicht, was hier abläuft. Petrus, du verstehst es nicht. Aber hernach wirst du es verstehen. Hernach, nach dem Kreuz. Denn diese Fußwaschung findet ja statt beim Abendmahl, unmittelbar eben vor der Passion. Hernach wirst du es verstehen. Und nur vom Kreuz her verstehen wir übrigens jeden Text der Bibel. Nur vom Kreuz her verstehen wir diese Geschichte richtig. Nicht nur diese Geschichte, nochmal, jeder Text der Bibel ist nur vom Kreuz her zu verstehen. Ob es im Alten Testament ist, ob es die Offenbarung ist, wir können alles nur vom Kreuz und Auferstehung her verstehen und so auch hier. Denn dieses Geschehen, was Jesus an den Jüngern gemacht hat, ist eine Vorwegnahme dessen in einem Beispiel, in einer Beispielhandlung für das, was dann auf Golgatha passiert. So wie er die Jünger gewaschen hat und sie rein wurden, die dreckig waren, die hatten den Staub aus Jerusalem, aus Galiläa an ihren Füßen, an ihren Knöcheln und der Herr ist hingegangen, hat sie rein gewaschen, hat sie gesäubert. Genauso handelt der Herr Jesus Christus am Kreuz an den Menschen, dass er sie wäscht, reinwäscht. Das Blut unseres Herrn Jesus wäscht unsere Sünden ab. Hier waren die Füße der Jünger beschmutzt. Alle Menschen sind beschmutzt durch die Erbsünde von der Schuld, die sie tragen. Und so wie Jesus mit dem Wasser die Sünde abgewaschen hat, übrigens auch ein Bild in der Taufe, nicht? Auch dort, das Waschen halt. So ist es durch das Blut Jesu Christi geschehen am Kreuz. Als ich diese Geschichte einmal mit Konfirmanden besprochen habe und ihnen das versucht habe zu erklären, dass hierbei ein ganz deutlicher Ausblick auf das Kreuz genommen wird und dass man die Geschichte nur vom Kreuz her zu verstehen habe, dazu ein ganz pfiffiger Konfirmand, der immer so abstrahierend, also zusammenfassend die Dinge da auf den Punkt gebracht hat, gesagt, Pastor Latzel, ist es dann richtig, wenn man sagt, dass das Kreuz die Sündenreinwaschungsanlage Gottes an den Menschen ist? Die Sündenreinwaschungsanlage, also das ist ein kompliziertes Wort, aber ein tolles Wort, hat gesagt, genauso ist das. Das Kreuz ist die Sündenreinwaschungsanlage Gottes an den Menschen, und zwar aus lauter Liebe. Dieser Gott hat keinen anderen Grund, die Menschen von den Sünden reinzuwaschen, sondern allein aus Liebe. Und das, was dieser Konfirmand so schwierig ausgedrückt hat, Sündenreinwaschungsanlage Gottes aus Liebe, das ist genau auch Thema des ganzen Johannesevangeliums. Da schreibt der Evangelist Johannes immer wieder drüber, dass Gott das getan hat in Jesus. Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder im 1. Johannesbrief, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Vergebung unserer Sünden. Deshalb nenne ich diesen Dienst einen Liebesdienst, nicht weil Gott uns geliebt hat. Deshalb hat er uns reingewaschen von den Sünden. Oder Johannes 15 heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Und nicht nur bei Johannes ist das so, dass die ganze Bibel hindurch ist von der Liebe Gottes die Rede, der so dienend an uns handelt in Jesus Christus. Sie, die Sie heute Morgen Losung und Lehrtext gelesen haben, den noch im Kopf haben, bei Ihnen wird es jetzt klingeln, Römer 5, Vers 8, Lehrtext für den heutigen Tag. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also das noch einmal, das ist der geschehene Liebesdienst am Kreuz, der hier vorab gebildet ist. So wie dem Petrus die Füße reingewaschen worden sind, so sind wir reingewaschen durch die Liebe Gottes, durch das Blut Jesu Christi. Und mein Auftrag heute Morgen ist, dir das noch einmal ganz deutlich zuzusprechen, dass das Kreuz für dich geschehen ist, aus lauter Liebe Gottes. Du bist so sehr geliebt als Mensch, dass Gott sich für dich dahingegeben hat. Ich war jetzt 14 Tage im Urlaub, viel Zeit gehabt, auch in der Bibel zu lesen. Und Gott hat mir ein Wort gegeben aus Galater 1, Vers 4, wo das auch nochmal ganz deutlich wurde, als ich über diese Predigt nachgedacht habe. Da steht es drin, Jesus Christus hat sich für dich dahingegeben, für deine Sünden. So wie er sich dem Petrus da zu Füßen gesetzt hat und ihm die Füße gewaschen hat, ganz so hat er für dich auf Golgatha sein Blut vergossen. Und zwar aus lauter Liebe. Und das darf ich dir heute Morgen in dem ersten Punkt noch einmal zusprechen, dass es einen geschehenen Liebesdienst Jesu gibt, der für dich geschehen ist. Du bist ein geliebter Mensch Gottes. Und Gott hat dich so unglaublich lieb, so lieb, dass er für dich gestorben ist. Es gibt keine größere Liebe, haben wir eben noch gehört bei Johannes, als derjenigen, der sich hingibt für seine Freunde. Und so sehr hat Gott dich lieb. Und das ist etwas ganz Tolles, wenn man diese Liebe, da kommen wir gleich im zweiten zu, annehmen kann. Denn das wollen alle Menschen. Menschen wollen geliebt werden. Menschen wollen geliebt werden, wenn sie kleine Babys sind, nicht? Die wollen die Liebe der Mutter. Kleinkinder wollen geliebt werden. Die Jugendlichen wollen geliebt werden von einer Freundin, von einem Freund. Der Ehepartner möchte von seinem Mann, von seiner Frau geliebt werden halt. Eltern wollen von den Kindern, die Großeltern von den Enkeln. Der Pastor möchte von seiner Gemeinde geliebt werden. Und das geht immer so weiter. Wir Menschen wollen geliebt werden. Und schlimm wird es häufig im Leben von Menschen, wenn Liebe verweigert wird oder Menschen nicht genügend Liebe bekommen halt nicht, dann wissen wir, dass das zu Störungen kommt, dass das nicht gut ist. Leider ist das in dieser Welt so, dass wir häufig nicht die Liebe von anderen Menschen bekommen, derer wir bedürfen. Nicht von unseren Kindern, von den Enkeln, von den Arbeitskollegen, von den Nachbarn. Wir werden häufig ganz anders behandelt und da leiden wir drunter. Wie gut ist es da, dass wir einen haben an unserer Seite, der uns lieb hat, der uns liebt. Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat dich so lieb. Das kann ich mit Worten gar nicht ausdrücken, aber das kann er dir im Heiligen Geist vermitteln, wenn du, da kommen wir gleich zu, diese Liebe annimmst. Ich möchte dir das als erstes noch einmal sagen, ganz deutlich, für dich, für dein Leben. Du bist geliebt mit einer unaufhebbaren, unauflöslichen, untrennbaren Liebe. Nichts kann dich von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. Gar nichts. Und diese Liebe musst du dir nicht verdienen. Dafür musst du nicht arbeiten, besonders toll aussehen, viel Leistungen bringen, eine Menge Geld verdienen. Nein, du bist vorbehaltlos geliebt, so wie du jetzt heute Morgen hier sitzt, von Jesus Christus. Du bist geliebt, denn der Liebesdienst ist schon geschehen. Alles, was Gott dir erweisen konnte an Liebesdienst, ist geschehen in der Waschung von dir auf Golgatha durch das Blut Jesu Christi. Das ist das erste, der geschehene Liebesdienst, der die Voraussetzung ist für den Dienst, den wir tun. Da kommen wir im dritten zu. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten, dieser Liebesdienst Jesu muss angenommen werden. Dieser Liebesdienst muss angenommen werden. Hier in der Geschichte ist es so, dass Petrus zunächst dreimal diesen Liebesdienst abwehrt. Der lässt es gar nicht geschehen, der hat Einwände. Und dann kann die Waschung, die Jesus vorhat, an ihm nicht geschehen. Und so ist es eben auch mit der Liebe. Liebe muss angenommen werden. Und so ist es auch mit Golgatha. Der Liebesdienst ist geschehen in Jesus Christus, aber er muss angenommen werden. Ich erzähle mal ein Beispiel. Es gab eine furchtbare Zeit in unserer Geschichte als Deutsche halt nicht bei den Nationalsozialisten und im KZ in Auschwitz 1941 war es so, dass es zu einem Fluchtversuch gekommen war. Und bei diesem Fluchtversuch ist es so gewesen, dass man die Flüchtenden nicht bekommen hat und für jeden Geflüchteten hat dann der Lagerkommandant gesagt, aus der Baracke, wo die geflüchtet sind, werden 10 Mann erschossen. Und dann revidieren sie es noch, nicht 10 Mann erschossen, sondern die Quellen, die sollen in den Hungerbunker gesperrt werden. Da werden wahllos 10 Leute ausgesondert, die sollen in den Hungerbunker gesperrt werden. Unter anderem ist da ein Pole dabei. Dieser Pole heißt Franz Gajownicek. Der wird einfach ausgewählt. Junger Mann, der hat eine Frau und 2 Kinder. Und wie das so ist, wenn man kleine Kinder hat, da will man natürlich nicht sterben, da will man irgendwann wieder nach Hause. Und der steht dann da und sagt nur so zu dem SS-Mann, ich habe doch 2 Kinder. Aber das interessiert ihn natürlich überhaupt nicht. Er gehört zu denen, die 10, die rausgewählt sind aus der Baracke und die sollen jetzt Hungerbunker und verhungern. Sollen da verhungern als Strafe dafür, dass jemand anderes was getan hat. Und da tritt ein polnischer Priester nach vorne, Maximilian Kolber, und sagt, lassen Sie diesen Menschen gehen und nehmen Sie mich stattdessen. Und da wird dieser Franz Gajownicki gefragt, wollen Sie das? Also das Angebot quasi dieses Priesters annehmen. Und er nimmt das an. Und deshalb überlebt dieser Franz Gajownicki Auschwitz. Aber Pater Kolbe geht stattdessen für ihn in diesen Hungerbunker und stirbt einen ganz furchtbaren Tod. Übrigens, Pater Kolbe, ein ganz großer Missionar, zwar Katholik gewesen, aber ein Missionar, der auch in Japan schon gewirkt hat, ein ganz großartiger Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus. Wenn dieser Gawlinetzki das Angebot nicht angenommen hätte, was dieser Kolbe gemacht hätte, dann hätte dieser SS-Mann ihn einfach dann in den Hungerbunker geschoben und er wäre dort verhungert. Und genauso ist es mit dem Kreuz Jesu Christi. Wenn wir den Liebesdienst Jesu nicht annehmen, da werden wir sterben. Da kann uns niemand mehr helfen. Aber Jesus ist ja für uns schon gestorben. Aber wir sollen diesen Liebesdienst und müssen diesen Liebesdienst annehmen. Liebe zwingt nicht und Gott zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Er hat zwar alles gegeben, seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, aber er zwingt niemanden zum Glauben, sondern er bietet es an. Er lockt, er ruft, er sucht, er warnt natürlich auch, aber er zwingt niemanden dazu, den Liebesdienst anzunehmen. Es ist eine freie Entscheidung, die wir annehmen dürfen, aber die wir annehmen müssen, wenn wir Anteil an Jesus haben wollen. Genauso, ich habe eben von der Taufe gesprochen. Bei der Taufe, die Waschung, die dort symbolisiert wird, nicht weil irgendein Pfarrer sich hinstellt und ein bisschen Wasser über den Kopf vom Säugling macht, ist dieser Säugling gerettet. Der Säugling muss eines Tages den Liebesdienst Jesu am Kreuz von Golgatha für sein Leben persönlich annehmen. Erst dann ist er gerettet. Nur das bringt ihn zum Vater. Und übrigens, diese Annahme des Liebesdienstes, die müssen wir nicht einmalig machen, die müssen wir immer wieder neu machen. Also es reicht nicht, wenn man sagt, naja, damals mit 16 Jahren Jugendfreizeitlager habe ich mich bekehrt, das reicht dann die nächsten 70 Jahre, sondern den Liebesdienst Jesu muss ich immer wieder neu annehmen. Wie hier in der Geschichte, hier wird nicht umsonst von Jesus von einer Waschung gesprochen. Das wissen wir. Unseren Körper waschen wir, mal zumindest das Gesicht einmal am Tag, vielleicht alle 2 Tage duschen wir uns, das brauchen wir auch immer wieder. Stellen wir uns mal vor, wir würden uns eine Woche nicht waschen. Dann merken wir schon, wo wir dreckig werden, wo der Schweiß stinkt, nicht? Nach 4 Wochen merkt es natürlich auch unser ganzes Umfeld. Und wenn wir das 4 Jahre nicht gemacht hätten, da wären wir verlaust und verfilzt, da wären die Keime in uns, da würden wir erkranken. Und irgendwann würden wir auch früher sterben als normal vorgesehen normalerweise, was unsere normale Lebenserwartung wäre. Wenn wir uns körperlich nicht waschen, dann gehen wir kaputt. Und genauso ist es mit der Sünde. Wenn wir nicht immer wieder neu unter das Kreuz kommen und sich immer wieder neu waschen lassen durch das Blut Jesu Christi, dann verdrecken wir geistlich gesehen. Deshalb müssen wir immer wieder den Liebesdienst Jesu annehmen. Immer wieder. So wie der Dreck, wie Schmutz, wie Keime körperlich einen Menschen zugrunde richten. Genauso richtet die Sünde einen Menschen geistlich gesehen zugrunde. Und deshalb brauchen wir immer wieder das Blut Christi. Und das Wunderbare ist ja, zu dem können wir immer kommen. 5-mal am Tag, 20-mal am Tag. Also 20-mal am Tag dürfen wir nicht duschen. Also das ist nicht gut, nicht? Da geht die Haut kaputt. Aber 20-mal am Tag zum Herrn Jesus kommen und den um Vergebung bitten für das, was falsch geht, das ist was ganz Wunderbares. Da wird der geistliche Mensch auferblühen. Das ist was ganz Wunderbares. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Die Annahme dieses Liebesdienstes, das will der natürliche Mensch nicht. Das will der natürliche Mensch nicht, die Annahme des Liebesdienstes Gottes in Jesus Christus. Was der natürliche Mensch will, der will hingehen, der will irgendwie 20 Euro auf den Tisch legen, halt, will sagen, okay, das ist für Brot für die Welt oder was weiß ich, 100 Euro für einen Glockenturm halt, nicht? Der will was machen, Gott was geben und dann meint er, der hat einen Anspruch auf Gott. Da muss dieser Gott ja auch zu mir lieb sein. Da muss er mir ja seinen Segen geben. So funktioniert der natürliche Mensch. Ich leiste was und dann wird der liebe Gott mich schon besonders lieb haben. Womit der natürliche Mensch nicht umgehen kann und auch viele Christen nicht umgehen können, ist, dass der Herr Jesus längst schon alles getan hat. Der Liebesdienst ist schon geschehen. Und dem müssen wir immer wieder in Anspruch nehmen, nicht? Wenn du dich nicht waschen lässt von mir, sagt Jesus zu Petrus, hast du keinen Anteil an mir. Das musst du erst mal annehmen lassen, du musst dich erst mal beschenken lassen. Und das, was Petrus hier zum Ausdruck bringt in diesen 3 Antworten, solltest du mir die Füße waschen? Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und dann ist er so hochmütig, nicht, dass er sagt, also nicht nur die Füße, jetzt auch noch den Kopf und alles, nicht? Das zeigt den Hochmut des natürlichen Menschen. Der will sich nicht beschenken lassen und meint auch noch, Gott dirigieren zu können. Nein, wir müssen, und das ist ganz, ganz wichtig, die Liebe Gottes annehmen. Das sage nicht ich euch, wir haben eben dieses Lied gesungen, 580, Manfred Siebald, der ja vor 6 Wochen auch hier in der Kirche dieses wunderbare Konzert gegeben hat, da haben wir es gesungen, nimm Gottes Liebe an. Nicht? Er hat das in Versform gegossen, nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu mühen. Jesus hat längst schon alles für dich getan. Wenn du ihn nicht annimmst, dann hast du keinen Anteil und alles, was du tun wirst an Werken, das ist letztlich ohne Heiligen Geist. Das hat letztlich auch kein Ewigkeitswerk. Das sind dann nur eigene Werke, mit denen wir vor Gott dastehen möchten. Als erstes, bevor wir dienen im Reich Gottes, wir kommen gleich im dritten dazu, müssen wir die Liebe Gottes für unser Leben annehmen. Ohne Annahme des Liebesdienstes Jesu Christi immer wieder neu sind wir nicht fähig, Dienst im Reich Gottes zu tun. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, ich weiß, sehr dogmatisch. Deshalb will ich es jetzt ein bisschen praktischer machen, weil einige werden jetzt sicherlich wieder fragen, ja, wie geschieht das denn, dass ich die Liebe Gottes annehme? Bei dem Petrus war es klar, der hat dann einfach zugelassen, dass Jesus ihn gewaschen hat. Hat gesagt, okay, und dann hat Jesus diesem Petrus die Füße sauber gemacht. Wie ist es bei uns? Wie können wir den Liebesdienst Jesu annehmen für unser Leben? Durch Buße, durch das Bekennen unserer Schuld, durch nichts anderes. Durch Buße. Und das ist ein Problem, das wir haben, bei uns hier, in unserer Gemeinde, ich würde aber auch sagen, in ganz Deutschland, dass wir nicht bußbereit sind. Ich war jetzt ja 14 Tage im Urlaub, ich war in Namibia und habe dann nicht durch Zufall, sondern durch Führung Gottes auf einem Aufenthalt auf einer Farm jemanden kennengelernt. Da stellt sich raus, der ist Doktor der Theologie und leitet in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, ein theologisches Seminar. Und wie wir so miteinander reden, dann merken wir, ja, wir haben nicht nur die gleiche Brutgruppe, wir kennen auch eine Menge Leute gemeinsam, eine ganz tolle Begegnung in Jesus Christus. Und dann sagt er, weißt du was, wenn du in Windhoek bist, komm doch bei uns vorbei, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, da hältst du einen Vortrag über die geistliche Situation in Deutschland, über das, was die Kirche angeht und das, was die Christen betrifft. Habe ich natürlich direkt ja gesagt, ich bin ja so ein spontaner Typ. Und dann bin ich dorthin und habe da gesprochen, in ganz hundsmiserablem Englisch halt, nicht? Das muss dann auch später übersetzt werden und auch nur in Turnschuhen und in Jeans, das war nicht ganz so angesagt, aber ich habe über die geistliche Situation gesprochen. Und ich habe gesprochen über das, was in der Kirche schwierig ist, also in der verfassten Landeskirche und so. Aber ich habe auch gesprochen mit den wiedergeborenen Christen. Jetzt komme ich zum Punkt. Ich habe gesagt, den Brüdern und Schwestern dort, die dort waren, alles angehende Pastoren, das größte Problem, was aus meiner Sicht, nur aus meiner Sicht, ganz subjektiv in Deutschland besteht, bei den wiedergeborenen Christen, nicht bei denen, die Jesus nicht gehören, besteht darin, dass sie nicht bußbereit sind. Da wird so vieles richtig gemacht, in der Bibel gelesen, da wird auch hingegangen, Gottesdienst gegangen halt nicht, da wird auch regelmäßig der Zehnte gegeben und. Aber in die persönliche, wirkliche Beichte, in die Buße, gehen ganz viele nicht. Sondern die haben sich so innerlich den eigenen TÜV-Stempel schon gegeben, zu sagen, rechtgläubig, passt alles. Und ich gehöre ausdrücklich mit dazu, das sage ich hier. Alles in Ordnung, nicht? Geht durch, nicht? Bei meiner geistlichen TÜV-Prüfung alles okay. Aber damit können wir vor Gott nicht bestehen. Ich kann das deshalb auch sagen, ich habe das auch dort gesagt, weil ich das erlebe als Seelsorger. Zu mir kommt kaum jemand, der sagt, ich muss mit Ihnen mal ein Beichtgespräch führen. Ich muss mal über meine Schuld sprechen und ich bitte Sie, wenn ich die dann bekannt habe, dass Sie mir die Vergebung der Schuld zusprechen. Ich erlebe das auch von anderen Kollegen nicht. Die sagen mir Ähnliches und spiegeln mir das, dass das immer mehr abgenommen hat. Und da könnt ihr euch selber betrachten, wie sieht das aus mit eurer Beichtpraxis, mit eurer Buße? Nicht mit eurem Gebetsdienst, wo ihr für eure Kinder und Enkelkinder betet, auch für die Gemeinde, sondern wo ihr wirklich eure konkrete Schuld vor den Herrn bringt. Wo ihr sagt, Herr Jesus Christus, vergib mir das. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann nicht vor dir bestehen, dass ihr euch wirklich vor dem Herrn Jesus demütigt. Wenn ihr das tut, dann wird Jesus mit seiner Liebe in euch wohnen und wird Wohnstätte nehmen. Aber wenn ihr das nicht tut, wenn ihr nicht bußbereit seid, dann verweigert ihr, dass der Heilige Geist in euch wohnen kann. Und das ist das Problem, was ich momentan sehe für die wiedergeborenen Christen in Deutschland. Und deshalb passiert auch so wenig bei uns hier in Deutschland. In Namibia habe ich vieles erlebt und gesehen, was da an Erweckung blüht. Und das spiegeln uns ja viele, auch Leute, die von außen kommen, Mensch, ist so vieles geistlich tot hier, obwohl auch so viel auch Bestand hat. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass es damit zu tun hat, dass wir nicht bußbereit sind. Ja, wie mache ich das jetzt ganz konkret, die Buße? Drei Schritte. Erstens, denk einmal ganz intensiv, nimm dir mal Zeit darüber nach, wo du ganz persönlich Schuld gemacht hast. Nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht sonst jemand. Wo du Schuld gemacht hast, nimm das alles mal mit, nimm dir mal Zeit. Schreib es von mir so auf den Zettel halt. Nicht, dass du wirklich mal in so einen Prozess eintrittst, wo du wirklich Buße übst, darüber nachdenkst, was war denn falsch. Und Gott auch bittest, dass er dir zeigt, was falsch gewesen ist. Als erstes wirklich, Luther nennt das halt nicht, die Zerknirschung des Herzens zu spüren, sich darüber Gedanken machen, was denn falsch war. Und das Zweite, dann bekenne das Gott mit dem Mund. Das heißt, dann sprich das aus und sag, Gott, das tut mir leid, was da gewesen ist. Und ich bekenne dir meine Schuld. Und das Dritte ist, dann versuch das, was du erkannt hast durch Gottes Gnade, durch den Heiligen Geist, es nicht mehr zu tun. Dass du sagst, ich nehme davon Abstand. Also, ich gucke mir keine Pornobilder mehr am Computer an, ich versuche meine Frau nicht mehr anzuschreien, ich versuche nicht mehr so hartherzig gegen meinen Arbeitskollegen zu sein, ich versuche mich wirklich vom Geist Gottes leiten zu lassen und nicht von meinem eigenen Ego. Also, erstens, nachdenken, wirklich konkreten Prozess eintreten, was ist denn falsch in meinem Leben? Zweitens, das auch bekennen vor Gott. Da ist es manchmal hilfreich, dass man einen Beichtvater, eine Beichtmutter hat. Und ich hoffe, ihr habt alle einen Beichtvater, Beichtmutter, Beichtschwester. Das darf der Pastor sein, muss der aber nicht sein. Das kann jeder wiedergeborene Christ sein, der ich auch dann, wenn ihr das bekannt habt, wirklich auch die Vergebung der Schuld zusprechen kann, vollmächtig. Und das Dritte, wie gesagt, versucht dann, besser zu leben, nicht aus eurer Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr das annehmen können, was auf Golgatha geschehen ist. Nämlich darum ging es ja auf Golgatha. Auf Golgatha ging es ja um die Vergebung der Schuld. Und um die Vergebung der Schuld zu bekommen, die Reinwaschung, dazu müssen wir zulassen, dass Jesus uns wäscht. Und dieses Zulassen geschieht durch das Bekennen der Schuld, durch die Buße. Und dazu möchte ich dich aufrufen, dass du in der nächsten Zeit neu deine Schuld bekennst. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr euch mal intensiv mit was theologisch beschäftigen wollt, nämlich was ganz Wichtigen, wie Erweckung funktioniert. Wie funktioniert Erweckung? Also, dass reihenweise Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Da werdet ihr eins feststellen, in allen Erweckungsbewegungen, angefangen in der Apostelgeschichte über walisische Erweckungsbewegung, Erweckungsbewegung in Kanada, in England, im Siegerland, im Minden-Ravensberger Land, es beginnt als allererstes immer damit, dass einige wenige wiedergeborene Christen neu in die Buße geführt werden, die sich reinigen lassen und die Gott dann als seine Werkzeuge gebrauchen kann, wo er vollmächtig durchhandeln kann. Aber das musst du annehmen. Immer wieder, aber das sage ich jetzt auch zu denjenigen unter uns, die vielleicht heute noch gar nicht wiedergeboren sind, natürlich auch zum ersten Mal in deinem Leben. Kann ja sein, es sind Menschen hier, die sagen, ich glaube irgendwie an Gott, auch irgendwie an diesen Jesus, aber die überhaupt noch nicht bekehrt sind. Nicht, das ist so, wenn eine Frau schwanger ist und ist im 8. Monat, dann ist da schon ein Kind drin. Das lebt schon, das ist klar, das wissen wir. Aber das ist noch nicht geboren. Und so ist es bei vielen Menschen, die haben irgendwie so einen rudimentären Glauben an Gott, auch an Jesus. Die machen auch alles mit in der Kirche. Aber die haben noch keine Bekehrung, also sind noch nicht durchgebrochen, sind noch nicht geboren. Die Bibel spricht ja von der Wiedergeburt, nicht von neuem Geburt durch den Heiligen Geist. Und das geschieht nur dann, wenn die Sünde bekannt wird. Ohne Bekehrung, ohne Bekennen der Sünden ist keine Wiedergeburt da. Da ist man immer noch im Stadium der Schwangerschaft. Deshalb möchte ich euch alle aufrufen, die ihr wiedergeboren seid, aber auch die noch nicht wiedergeboren sind. Bekennt Gott eure Schuld, tut Buße, auf dass der Liebesdienst von euch angenommen werden kann von Jesus Christus. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit, das ist Jesus, ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Und dann, wenn das geschieht, wenn wir Gottes Liebe annehmen, so haben wir es eben auch in der dritten Strophe gelesen, gesungen halt nicht, und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand, gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, das geschieht genau dann. Wenn wir den geschehenen Liebesdienst Jesu für unser Leben annehmen und die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, die Frucht des Geistes, die Liebe, wirkt in unserem Leben, dann werden wir in die Lage versetzt, erst Gott, Jesus wirklich zu dienen. Und dann kommen wir dazu, dass wir den Liebesdienst Jesu weitergeben dürfen. Das ist der dritte Punkt, der weitergegebene Liebesdienst. So sagt es Jesus ja am Schluss dieser Erzählung, als er dann den Jüngern alle die Füße gewaschen hat. Als er fertig ist, sich zu ihnen setzt, sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Und das meint jetzt nicht, dass wir alle hingehen sollen und dass wir einander die Füße waschen. Ich weiß, es gibt Gemeinden, unter anderem auch in der katholischen Kirche, da ist es an Gründonnerstag so, der Papst wäscht dann den Kardinälen und Bischöfen die Füße, das ist eine Zeichenhandlung, das ist auch nicht verkehrt. Aber darum geht es im tiefsten Sinn nicht damit, wenn Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr diese Praxis macht. Also die Füße können wir uns alle selber waschen, das ist gar kein Thema. Was es heißt, wir sollen die Vergebung Jesu in dieser Welt weitergeben, das Evangelium weitergeben mit Wort und Tat. Wenn wir das angenommen haben, den Liebesdienst Jesu in unserem Leben, wenn der uns dann wirklich erfüllt, dann werden wir hinausgehen und diesen Liebesdienst weitergeben. 1. Johannes 4 heißt es, lasst uns Dienste der Liebe tun, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns Dienste der Liebe tun, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das nicht aus Zwang. Ich neige ja häufig dazu, dass ich sage, so, nächste Woche müsst ihr alle, jeder von euch, ein Dienst der Liebe tun. Jeder, der wiedergeboren ist, würde ich dann so sagen, das ist normal meine Art, der muss nächste Woche mindestens einmal, also nach dem Motto, Pfadfinder-Motto, nicht jeden Tag eine gute Tat, hätte ich gesagt, in den nächsten 7 Tagen eine gute Tat. Das möchte ich heute ausdrücklich nicht sagen. Ich möchte euch Wiedergeborenen einladen. Lasst euch neu füllen vom Heiligen Geist. Nehmt den Liebesdienst Jesu an und das, was euch dann füllt, das gibt einfach weiter. Und das passiert dann auch automatisch. Zu einem Liebesdienst, wenn man sich da durch einen Pastor zu drängen lassen muss oder durch irgendeinen anderen Bruder, man muss das tun, dann stimmt schon geistlich irgendwas nicht. Ein Liebesdienst Jesu, den ich weitergeben darf, sei es, dass ich jemandem materiell helfe, dass ich ihm Zeit schenke, sei es, dass ich ihm das Evangelium verkündige, sei es, dass ich ihm vergebe, obwohl er es gar nicht verdient hat. Den Liebesdienst Jesu weitertun, das wird mir zum inneren Anliegen, dass der Heilige Geist, der mich gar nicht anders handeln lässt. Und dazu möchte ich euch einladen, denn das ist ein wunderbares Gefühl. Liebesdienste tun, die man machen muss, weil es der Pastor gefordert hat, das ist alles vergebens. Aber dass der Heilige Geist aus einem rausbricht, weil er ihn so gefüllt hat, weil man voll der Liebe ist, voll der Freude und dem anderen auch was Gutes tut, das ist ein wunderbares Gefühl. Das ist was ganz Wunderbares. Das kennt ihr vielleicht davon so ein bisschen nicht, wenn ihr einen Menschen habt, den ihr gerne habt und vielleicht habt ihr ein gefülltes Bankkonto halt nicht und ihr wisst, der andere hat einen besonderen Herzenswunsch halt nicht und der wünscht sich irgendwas, was weiß ich, ein neues Fahrrad oder so, ein Enkelkind und so, und man kauft ihm das Fahrrad und schenkt ihm was, nicht gibt ihm was. Also man gibt etwas ab. Das macht Spaß, ne? Das ist richtig schön. Also je älter man wird, da erkennt man das, schenken ist was Schöneres als beschenkt werden halt, wenn man jemand anders eine Freude macht. Und so ist es auch im Reich Gottes, dass man jemand anderem dient und daran Freude bekommt. Aber das geschieht wirklich nur dann, wenn der Heilige Geist in mir ist. Wenn der nicht in mir ist, da fange ich ganz schnell an, über meinen Nächsten mich zu ärgern, über meinen Arbeitskollegen, über meine Ehefrau. Und der Widersacher zeigt mir dann sofort, warum ich der nicht vergeben soll und warum ich an dem nichts Gutes tun soll und warum der es nicht verdient hat, ihm was zu geben. Ganz, 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 ganz schnell. Aber wenn der Heilige Geist in mir ist, dann ist das mir ein inneres Anliegen, eine Freude und ein Bedürfnis. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch, dass ihr das Beispiel, was uns Jesus gegeben hat mit dieser Geschichte, dass ihr das umsetzen könnt. Dass ihr anderen zu Fußwäschern werdet. Dass ihr denen Dinge tun könnt, die ihr eigentlich gar nicht machen wollt, aber die ihr dann in Freude tun dürft, weil der Heilige Geist euch füllt. Nochmal, nicht weil ihr es müsst, sondern ich wünsche euch für die nächste Woche, für die nächste Zeit, dass Jesus durch seinen geschehenen Liebesdienst in euch so stark ist, dass ihr gar nicht anders könnt, als den weiterzugeben, weil ihr den nämlich zuerst angenommen habt. Nicht aus Zwang, sondern weil wir es dürfen, weil es unser inneres Bedürfnis ist, weil Jesus uns zuerst selber reingewaschen hat. Und das wünsche ich euch, dass euch das geschieht, dass ihr den geschehenen Liebesdienst Jesu, den ihr angenommen habt, dass ihr den weitergeben könnt an die Menschen, mit denen ihr lebt. Dazu möge unser Herr und Gott in Jesus Christus euch segnen. Jesus Christus spricht, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.